Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV.
Willkommen bei Fellner Live an diesem heißen Donnerstagabend. Schön, dass Sie zusehen und schön, dass meine Gäste hier bei mir im Studio sind. Ich darf herzlich begrüßen Ursula Stenzel, Politjournalistin und langjährige ORF-Journalistin, Korrespondentin. Schön, dass Sie da sind, Frau Stenzel. Und herzlich willkommen Robert Miesig, Buchautor und Politikexperte. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, hallo.
Ja, auch wenn uns die Schweißperlen von der Stirn rinnen hier im Studio, können wir uns ein bisschen abkühlen. Allerdings bei den Themen wird es vielleicht wieder heiß zwischen Ihnen beiden. Schauen wir mal. Wir starten mit der Graz-Wahl, also die einzig große Wahl aktuell in diesem Jahr in Österreich. Und da sind natürlich alle Augen schon auf Graz gerichtet. Und die große Frage, die da im Raum steht, wird es die Bürgermeisterin Elke K. wieder schaffen? Wird es die KPÖ wieder schaffen, hier zu gewinnen? Und was ist auch ihr Erfolgsgeheimnis? Vielleicht die Frage an Sie. Sie, Herr Miesig, zuerst in diesem Fall.
Ich glaube, natürlich wird sie gewinnen. Alle Umfragen zeigen das. Es gibt, glaube ich, kaum einen Zweifel, dass die KPÖ die Nummer 1 wird und LKK Bürgermeisterin bleibt. Mhm. Die Frage ist eher, wird es das mit 27 oder 32% oder irgendwas dazwischen? Das ist, glaube ich, die einzige Spannung, was das anlangt. Ich glaube schon, also LKK hat natürlich eine ganze Reihe von Erfolgsrezepten. Das eine ist, dass sie halt eine sehr geerdete, ganz normale Frau ist, die auch gewissermaßen die Menschen einfach vertrauen und die auch nicht so wirkt wie eine der klassische Politikerin. Ja? Diese, was man dann auch manchmal zuschreibt, Abgehobenheit und so weiter. Zweitens gehört sicherlich dazu, dass die KPÖ natürlich auch eine Outcast-Partei generell ist, außer in Graz. Das heißt, diese Botschaft, wir sind nicht Teil des Establishments, nützt ihr sicherlich auch. Und halt diese Kümmerer-Partei-Politik, die sie in den letzten Jahrzehnten eigentlich gemacht haben, im Zusammenhang auch mit Wohnungswirtschaft und so weiter, das hat alles dazu beigetragen, dass die KPÖ Nummer 1 geworden ist beim letzten Mal, ja, und auch schon stark war in den Malen davor. Insofern ist da kein großes Geheimnis dahinter. Es war jetzt keine Überraschung. Ich kann mich noch erinnern, in den 90er Jahren war ich noch beim Profil als Politikjournalist und habe damals schon berichtet über die eigentümlichen Wahlerfolge der KPÖ in Graz, die damals halt 20% mit Ernest Kaltenegger erreicht hat. Das ist jetzt nicht neu und überraschend.
Mhm. Ja. Aber aufsehenerregend ist es allemal, würde ich sagen. Und aufsehenerregend ist es natürlich geblieben. Und man muss sich also fragen, wie ist das eigentlich möglich in der zweitgrößten Stadt Österreichs, die immerhin eine Zeit lang als die Beamtenstadt gegolten hat, also wo Beamte sich gern zur Ruhe gesetzt haben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite eine junge Universitätsstadt ist. Und da war also vor 5 Jahren, glaube ich, der Sieg von LKK war schon einigermaßen überraschend und aufsehenerregend, weil sie natürlich, wie macht sie das? Nicht nur, weil sie sympathisch ausschaut und nicht wie ein Politruck wirkt, sondern weil sie eine ganz gezielte Strategie hier fahren, um die zweitgrößte Stadt Wiens sozusagen aufzurollen. Und ich sehe darin schon ein Modell, kann eine Beispielwirkung haben, die Rückwirkungen hat auf andere Städte. In Salzburg war es also ein Ausreißer, aber Graz ist da schon etwas anderes und das kann schon Rückwirkungen haben, auch auf Wien zum Beispiel oder auf andere Städte, wo die SPÖ ausdünnt, nicht wahr? Und wo die Neos gefürchtet haben, dass sie überhaupt in den Gemeinderat kommen das letzte Mal und wo die FPÖ auch teilweise durch eigene Affären in Misskredit geraten ist, jetzt aber aufholen dürfte laut Umfragen, ziemlich sich verdoppeln dürfte, doch, aber immer noch auf einem mittleren Niveau. Und ja, man fragt, wie das geht. Und sie macht halt, mir hat ein Kollege gesagt, sie macht halt mehr auf Sozialarbeiterin denn als auf Bürgermeisterin. Ja. Und ich sage brutal, sie kauft die Stimmen. Ja? Sie gibt also Geldscheine her, sie hilft bei der Wohnungssuche, sie fördert Migrationsansiedlungspolitik. Das kommt natürlich der KPÖ in Graz zugute, zu Lasten eben der SPÖ, die schon kaum mehr was zu verlieren hat. Genau genommen, nicht wahr? Und auch zulasten aller anderen Parteien. Ich finde es besorgniserregend, weil ich dahinter eine gezielte Strategie vermute. Das ist nicht zufällig gekommen. Man hat es halt nicht so auf dem Radar gehabt. Aber die zweitgrößte Stadt Österreichs quasi mit mehr als 30% und so weiter zu halten, das ist schon was. Und das kann Modellcharakter haben. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass alle anderen da aufwachen werden. Ja.
Kümmerer Partei, haben Sie gesagt. Sie haben gesagt, Sozialarbeiterin, das ist das Geheimnis. Ist eigentlich nicht die SPÖ die Partei für die sozial Schwachen? Und warum ist die SPÖ gerade in Graz so schwach? Bei der aktuellen Umfrage jetzt bei 9%. Die KPÖ, die würde 32% abstauben. Übrigens auch die FPÖ liegt hier nur am dritten Platz bei 15% und die ÖVP bei 22% bei der letzten Umfrage.
Ja, naja, die SPÖ hat sich, glaube ich, das alles selbst zu verdanken in Graz. Das ist halt jetzt nun mal so. Also man kann ja, können uns,
es geht ja schon länger,
wir können
zurück
uns auch noch, ja, ein bisschen, also die Älteren unter uns können uns erinnern, dass die SPÖ ja früher den Bürgermeister mit Alfred Stingl gestellt hat, der total populär war. Nur nach dem Rücktritt von Stingl hat halt es ein Hauen und Stechen innerhalb der Grazer SPÖ gegeben. Permanent hat man miteinander gestritten, hat permanent auch den Vorsitzenden gewechselt. Das hat tut keiner Partei gut, den Vorsitzenden zu wechseln und sich dauernd zu zerstreiten. Und das hat eben dazu geführt, dass die SPÖ einen nachhaltigen Rückgang erlebt hat. Und dann kommt natürlich zu tragen, was Sie geschildert haben. Also die SPÖ sollte eigentlich die Partei sein, die sozialen Anliegen der Menschen vertritt und die sich dafür stark macht und die quasi diese Zuschreibung bekommt, wir sind die Partei der kleinen, einfachen Leute. Aber wenn dann eine Partei wie die KPÖ an ihr vorbeizieht, dann ist es halt meistens auch so, das sind ja keine großideologischen Wähler, die wählen dann die jeweils stärkste Kraft eines, nennen wir es mal, Lagers oder einer ideologischen Richtung. Und wenn das dann die KPÖ ist und die SPÖ nur mal bei, glaube ich, beim letzten Mal bei 9 oder 10% liegt, dann tust du dir natürlich schon schwer, wieder in die Gänge zu kommen. Dann ist das fast so etwas wie ein selbsttragender und sich selbst verstärkender Prozess.
Mhm. Frau Stenzel, auch die FPÖ ist derzeit nur auf dem dritten Platz. Die FPÖ, die sich auch immer als soziale Heimatpartei bezeichnet, mit Mario Kunasek in der Steiermark auf Landesebene ja sehr populär und erfolgreich ist. Warum nicht in Graz?
Ja, ich habe einen ganz interessanten Kommentar gelesen, bevor ich hergekommen bin. Die blutrote Stadt im tiefblauen Umfeld und Bundesland. Also sein Ausreißer, ja. Sein Ausreißer. Und ich würde es nicht nur auf die Persönlichkeit von LKK zurückführen, sondern auf eine sehr gezielte Strategie. Und ich muss ehrlich sagen, also ich wünsche mir diesen Weg in Österreich nicht. Und ich halte also die Kommunistische Partei immer noch für eine Partei, die zu Totalitarismus neigt. Ja? Das ist alles vergessen. Wir leben geschichtslos offenbar, ja, in dieser Frage. Und die Harmlosigkeit, die LKK vorspiegelt, die stimmt so einfach nicht. Ja. Und es ist eine Stadt, wo also sehr viele Migranten auch sind. Sie betreibt eine gezielte Ansiedlungspolitik, Wohnungspolitik, Gutesverteilpolitik. Also die Tickets in Fußballvereine werden gespendet für die Migranten und so weiter. Alles wunderbar. Ja. Das ist Stimmenkauf in etwa. Ja. Das kann man nur so bezeichnen. Und wenn sich die anderen Parteien das, ohne darauf wirklich mit den Finger auf die Wunde zu halten, gefallen lassen, dann spricht das nicht gerade für sämtliche Parteien, aber es spricht auch nicht für die KPÖ in Graz, sondern die haben halt einen Plan. Und diesen Plan haben sie seit Kaltenegger kommt, also sukzessive verfolgt und aufgebaut mit langem Atem, und auf einmal war es halt da und hat sich der Erfolg eingestellt. Aber ich sehe das wirklich kritisch, Und ich wünsche mir nicht, dass so etwas kommunalpolitisch in Österreich Schule macht.
Also Sie könnten aber, Sie hätten gut daran, nicht nur an einem Auge blind zu sein, nämlich sozusagen wirklich kritisch kann man sehen, was die FPÖ in der Steiermark und insbesondere in Graz auch gemacht hat. Ja, diese Art, wie in diesem Wahlkampf Hetze betrieben worden ist, Häme ausgeschüttet worden ist, die Bevölkerung gespalten worden ist. Unter Kunasek ist die Steiermark tatsächlich zu einem, haben der rechtsradikale Narrenfreiheit. Braucht man sich nur anschauen, was jetzt in Leoben passiert ist. Da ist eine rechtsradikale Burschenschaft, hat ihr Jubiläum gefeiert. Da wurden Taxifahrer attackiert. Da hat es Körperverletzungen gegeben. Da wurden Nazi-Lieder im Taxi gesungen. Das ist alles keine Kleinigkeit. Mache ich da nicht die FPÖ dafür unmittelbar verantwortlich. Ja, wobei natürlich bei dieser Burschenschaft auch durchaus auch FPÖler dabei sind. Ja. Aber dass das nicht verfolgt wird, dass das wie ein Kavaliersdelikt behandelt wird, das ist natürlich schon eine steirische Eigenschaft jetzt. Und da auf die KPÖ zu zeigen, die ja, ich bin kein Fan von ihr, ja, ich würde sie nicht wählen, ich würde die Sozialdemokraten wählen, aber es ist eine ganz normale Partei, die ordentliche Politik macht und deswegen die stärkste Partei geworden ist und die Bürgermeisterin stellt. Da sozusagen von Geschichtsvergessen zu reden und die Augen zumachen vor dem rechtsextremen Milieu dort, ja, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Wähler zu beschimpfen, dass die sozusagen falsch
wählen,
dass die falsch wählen.
Die Wähler,
Graz werden schon wissen, warum sie die KPÖ wählen, leider auch die sozialdemokratischen Wähler werden schon wissen, warum sie auch die Sozialdemokratie in Graz nicht wählen. Das muss ich mit einem nicht lachenden Auge dazu sagen. Ja. Aber da soll man nicht irgendwie den Wählern Schuld geben, sondern sollte man sich schauen, okay, was machen die richtig und was machen die anderen falsch.
Ja. Okay, ich bin immer dafür, dass man alles untersucht und ich bin auf keinem Auge blind, schon gar nicht, was Extremismus betrifft. Also da sind wir eigentlich d'accord.
Es gab ja tatsächlich einen Vorfall mit drei Kandidaten, glaube ich, von der FPÖ Graz, die jetzt zurücktreten mussten, weil sie angeblich Judenhass verbreitet haben.
In dieser Leobner Geschichte oder eine andere, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass das da schon Rücktritte gegeben hat. Gut, dass das der Fall ist. Und das hat wahrscheinlich auch die FPÖ in Graz hat natürlich eine ganze Reihe von Rücktritten, auch in den letzten Jahren. Der Finanzskandal, die Spaltung der FPÖ, das ist ja ein Tollhaus, was die FPÖ in Graz ist. Ja. Und insofern kann man auch nur hoffen, dass die FPÖ in Graz durch die Wähler da auch die Quittung dafür bekommt. Also die Umfragen von 14-15%.
Ja, aber von einem niedrigen Niveau.
Hat es vor einigen Wochen gegeben.
Ne?
Möglicherweise durch die Vorfälle der letzten Tage wird die FPÖ da vielleicht doch auch noch mal einen Dämpfer bekommen.
Warten wir es ab.
Was hat aber eigentlich LKK jetzt in der Stadt geändert oder in der Stadtpolitik so toll gemacht, abgesehen davon, dass sie, wie Sie sagen, eben mit Geld um sich
Politik,
wirft?
Bitte.
Aber was für Projekte sind
Geld
da eigentlich?
Mit Geld wirft sie ja nicht von sich. Was die Frau Stenzel meint, ist, dass die kommunistischen Abgeordneten im Gemeinderat nicht ihr gesamtes Gehalt auszahlen sondern dass sie spenden in einen Sozialtopf, der dann für Leute benutzt wird, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Also würde ich sagen, das muss man einmal auf die Idee muss man mal kommen, einer Partei vorzuwerfen, dass ihre Bürgermeister und ihre Mandatare nicht das gesamte Geld nehmen, sondern nur ein Durchschnittseinkommen und den Rest an Bedürftige spenden. Das ist ja gutes
haben
Recht, das kann jeder von uns übrigens auch machen. Das könnte jeder von uns eigentlich auch machen.
Auch gemacht,
das ist jetzt nicht unbedingt ein Privileg von Politikern. Das ist natürlich auch etwas, was der LKK hilft, auch in den Augen der Bevölkerung. Weil da sagen die Leute,
das ist eine populistische
sozusagen sowas wie eine
aber was hat sich grundsätzlich in der Stadt verändert?
In dem Politischen selber muss man natürlich dazu sagen, sozusagen die Möglichkeiten, die du in einer Gemeinde machen kannst, sind natürlich gering. Ja? Und Graz ist natürlich die Hauptstadt von der Steiermark, aber es ist eine Gemeinde, was schon mal ein Unterschied ist, sogar zu Wien, weil Wien ist ja sozusagen einerseits eine Gemeinde und ein Land. Ja? Also bestimmte Kompetenzen, die Wien hat, weil es ein Bundesland ist, hat natürlich eine Stadt Graz nicht. Da fängt schon mal an. Ja? Also bleiben wir bei einem Beispiel. In der Wohnbaupolitik, ja, die im Wesentlichen, also Wohnbauförderung und so weiter, wir nützen da Mittel aus der Wohnbauförderung, das ist ja ein relativ hoher Betrag, den da hier zur Verfügung steht, Ländern, das entscheidet das Land, was damit getan wird, in Wirklichkeit natürlich nicht die Stadt. Also da sind natürlich ihre Möglichkeiten begrenzt und Gemeinden dieser Größenordnung können die Verkehrsregelung beeinflussen, können ein bisschen welche Sozialinitiativen sie fördern, fördern, welche Unterstützungsmaßnahmen für Arbeitslose, Förderungsmaßnahmen, aber auch im Hinblick auf Begrünung und Kampf gegen die Klimakatastrophe. In diesen Tagen ist das ja eine nicht ganz unwesentliche Sache, nämlich nicht nur, wie man die Klimakatastrophe abwendet, das kann eine Gemeinde natürlich nicht, aber wie man es so organisiert, dass man wenigstens nur leben kann, ja? Wenn es 40 Grad draußen hat und sich auf die Hauptplätze auf 60 Grad aufheizen. Das ist natürlich ein Riesenproblem und da haben die Gemeinden natürlich eine große Aufgabe vor sich und da hat natürlich auch Graz einiges getan. Graz war aber immer schon eine grüne Stadt mit der grünen Lunge des Stadtparks mitten in der Mitte. Das ist natürlich ein gewisser Vorteil von Graz, der nicht von den Kommunisten eingeführt worden ist.
Ja. Naja, eine herrliche Stadt, also da brauchen wir uns überhaupt nicht. Für die Politiker, die Architektur und die Kulturhistorie ist nicht für die Politik verantwortlich, zum Glück. Ja. Zum Pech in dem Fall. Ja.
Kommen wir vielleicht zur Hitze, weil Sie es jetzt schon angesprochen haben. Ja. Man hat irgendwie das Gefühl, jetzt mit dieser aktuellen hitzefreien Debatte an den Schulen und wenn man hört, wie die Schüler klagen und gerade vorher habe ich gehört von Schülern ein Interview, die Schüler von dieser Kumpmanngasse, wo es eben jetzt hitzefrei gibt ab Mittag, die sagen, 30 Schüler, also ein Mitschüler wäre zum Arzt gegangen, zum Schularzt und dann hat der Mitschüler erzählt, vor ihm waren 30 mit demselben Problem. Ihnen ist schlecht, sie können sich nicht konzentrieren, weil sich dort die Klassenräume so aufheizen. Jetzt weiß man ja schon seit Jahren, dass die Sommer immer heißer werden, dass wir immer öfter Hitzewellen haben und jetzt geht es wirklich sprunghaft weiter, hat man das Gefühl. Ja, also es ist jetzt extrem, wir hatten im Mai die Hitzewelle, jetzt im Juni wieder und so massiv mit fast 40 Grad, die wir jetzt am Wochenende erwarten. Man hat hier doch wirklich irgendwie mit offenen Augen geschlafen, was die Schulen betrifft. Ich würde sagen, nicht nur was die Schulen betrifft, wahrscheinlich auch die Krankenhäuser und die Pflegeheime, das muss auch schlimm sein. Aber wie sehen Sie jetzt auch die Situation, Sie beide in Wien? Wurde da vieles verschlafen? Es wurden ja noch Schulen modernisiert oder gebaut mit Glasflächen und das erst in der jüngsten Vergangenheit.
Ja, wir sollten uns da jetzt nicht auf die Details, wie eine Schule mal gebaut worden ist, sondern es geht immer um das Grundprinzip. Ja? Also wir wissen seit vielen Jahrzehnten und zumindest seit ein bis zwei Jahrzehnten, was da auf uns zurollt. Und es wurde permanent verniedlicht und auch geleugnet, bis dahin geleugnet wurde, dass es einen Klimawandel gibt, der in Wirklichkeit, Klimawandel ist so ein freundliches Wort. Ja? Ich meine, dass sich was wandelt, ist ja manchmal auch schön. Ja? Aber das ist eine Katastrophe, die auf uns zurollt.
Und es geht ja um die Frage, ist er menschengemacht oder nicht?
Ja, natürlich ist es vom Menschen gemacht. Und
was viele leugnen, das meine ich.
Ja, aber jetzt gibt es nichts mehr zum Leugnen. Ja. Natürlich der CO2-Ausstoß und die Folgen, die wir jetzt haben, das kein vernünftiger Mensch leugnet das mehr. Nicht mal auch die Front National in Frankreich,
genau, die
wir heute
auch
gehört haben. Ja, also die hat jetzt ihre Linie geändert. Nur es ist halt viel Zeit verloren worden. Und wenn wir jetzt generell unsere Mobilität und die Art und Weise, wie wir Strom organisieren oder produzieren und wie wir Energie produzieren, wenn wir das jetzt umändern würden. Erstmal geht es nicht so schnell, weil es natürlich auch wirtschaftliche Interessen gibt und Notwendigkeiten. Und außerdem die Folgen, die positiven Folgen hätten wir in 20 Jahren, während wir jetzt die negativen Folgen von dem spüren, was wir in 20 Jahren versäumt haben. Ja? Das heißt, es geht jetzt natürlich auch einerseits darum, dass man die paar Notbremsen, die nur möglich sind, ziehen, damit es nicht 20, damit wir nicht 2045 alle sterben daran, weil sozusagen man stirbt dann, wenn man, also nicht jeder, aber naja, Entschuldigung, die Lebenserwartung
doch ohne Hitze.
Meine Mutter ist 94 geworden, ja,
und ich will nicht leugnen, dass es für Eltern, wenn ich
80 bin und es hat 45. Nein, ich lasse Sie mich das sagen. Ja, wenn ich 80 bin und es hat über 45 Grad, dann wird wahrscheinlich die Lebenserwartung von mir oder generell meiner Generation natürlich sinken. Ja? Jetzt kann man sagen, man wird noch halt nur 80. Ja, ist aber ist auch keine Freiheit, wenn man es dann ist. Ja? Aber das sind natürlich katastrophale Folgen. Deswegen ist das Zweite, und das ist das, was Sie angesprochen haben, dass wir natürlich es lebbar machen müssen. Ja? Irgendwie aushaltbar, das heißt Begrünung dort, wo es noch irgendwie möglich ist. Wir spüren sie auch in der Stadt. Ja, wenn ich an die alte Donau fahre, wenn ich in den Prater fahre, das ist ja, gleich eine Spur kühler,
als wenn ich in einem Gürtel unterwegs kühler bin. Ja. Als
ich sage schon seit, ich glaube im Jahr 2015, habe es ein bisschen provokativ gesagt.
Lass mir vielleicht die
Frage. Man muss sagen, das ist meine Sache. Ich sage nicht am Gürtel, an einem Swimmingpool.
Nein, nicht, nicht an, nein,
also, das Autos, war auch blöd.
Autos, ja, ja, aber Autos, ja, ja. Autos weg. Stellen wir uns vor, dort fahren keine Autos mehr oder nur eine Spur.
Ja.
Und wir haben dort einen Wald. Ja? Und die ganze kühle Luft, die sozusagen aus dem Westen reinkommt, wird dann nicht aufgeheizt, sondern sie wird weiter gekühlt. Das sind alles Dinge, die man bräuchte.
Ja, ich bin sehr dafür, dass man sich auf Hitzewellen auch einstellt. Ich halte sie für nicht ganz so, so verwunderlich. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Ja? Und wir haben in der Nähe vom Prater gewohnt, Gott sei Dank. Ja? Aber trotzdem mitten im städtischen Bereich und es war unerträglich heiß und damals haben noch nicht alle Leute sind so viel Auto gefahren und es war noch nicht die Rede von, ist das jetzt menschengemacht oder passiert es einfach, weil es eben im Sommer heiß ist, ja, und was weiß ich, da gibt es also viele physikalische Erklärungen sicherlich dafür, die erklären können, weshalb diese Hitzewellen jetzt so sind, ob jetzt der Mensch da noch besonders nachgeholfen hat oder nicht. Auf die Debatte muss ich ehrlich sagen, will ich mich gar nicht einlassen, weil sie immer wie die Katze, die sich in den Schwanz beißt, ist.
Aber selbst wenn es der Mensch nicht ist,
sagen Sie mir
eines,
jeder Schüler, auch jeder Lehrer, hat also absolut nichts dagegen, wenn man früher Schluss macht. Ja. Ehrlich, ja. Und ich würde sagen, in dem Fall sollen sie früher Schluss machen und sollen die Kinder in ein Schwimmbad schicken, zum Beispiel. Ja? Warum nicht? Weil in den letzten Wochen vor Schulschluss wird für gewöhnt nicht wahnsinnig viel mehr gelernt, sondern man begeht die Stadt, man schaut sich Museen an oder man geht spazieren oder macht einen Ausflug oder sonst irgendwas. Also ob man jetzt noch mit Krampf sagt, also die paar Tage Schule, wenn es schon so heiß ist, muss man unbedingt durchhalten. Ja, man kann bitte schön irgendwelche Lokale, so Kühlanlagen, Kühlaggregate aufstellen, warum nicht? Ja,
ja,
das,
ja.
Das müsste machbar sein.
Das müsste machbar sein.
Ich habe schon nur eine Anmerkung zu machen. Natürlich hat es früher auch Hitzewellen,
ja,
also auch heiß.
Ja.
Aber erstens mal hat es gegeben, waren die dann im Juli und es waren 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage.
Also lang.
Wir haben jetzt eine, und das ist der Anfang des Sommers in Wirklichkeit. Ja. Ja. Der 21. Juni ist der Anfang des Sommers. Ja. Und da sind wir jetzt circa und wir haben jetzt mittlerweile eine 8-tägige Hitzewelle und sie ist uns prognostiziert, dass sie noch 5 Tage weiter geht oder 7 Tage weitergeht, mindestens, ja, weiter ist nicht prognostiziert, mit Spitzentemperaturen von 39 bis 40 Grad, ja, das hat es früher nicht gegeben, ja, und das ist ja eigentlich das, was uns so fertig macht, ja, wenn es 3 Tage, 4, 5 Tage heiß ist, haben sie die Wohnungen ja auch noch nicht so aufgeheizt, also ja, aber jetzt ist es so, nach 5 Tagen Hitzewelle kannst du es ja in deiner eigenen Wohnung nicht mehr aushalten, es sei denn, du hast da eine Klimaanlage, also selbst die dicken Wände im Altbau nützen dir da nichts mehr, darf ich aus Erfahrung sagen, leider aus der schrecklichen Erfahrung der letzten Nächte. Da schlafst du dann schon schlecht. Ja? Und das sind alles Dinge, die natürlich auch ungesund sind, abgesehen davon, was es für die Lebensqualität bedeutet.
Okay. Es wäre darum gegangen, weil Sie eben auch gesagt haben, man weiß es ja schon länger und vor allem in den letzten Jahren hat sich es abgezeichnet, dass man halt einfach zu langsam reagiert. Und jetzt sieht man eben die Folgen davon, ja, bei den Schulen. Und wir wissen noch gar nicht, was für Folgen wir diesen Sommer noch erleben werden.
Ja, also für ältere Menschen und so weiter, die krank sind, ist es sicher eine Belastung. Es ist sicher eine Belastung für das Spitalspersonal auch, die voll im Einsatz sind. Und auch für Patienten, wenn die in einem heißen Raum liegen. Also auch das habe ich schon hinter mir. Ist es auch nicht gerade bekömmlich. Ja? Also, aber ich würde sagen...
Da gibt es schon Regelungen.
Man kann sich darauf... Auf jeden Fall sollte man sich darauf einstellen, das ist überhaupt keine Frage.
Gut, da könnten wir, glaube ich, noch länger reden bei dem Thema. Ja. Danke vielmals fürs Kommen, Ihnen danke fürs Zusehen. Kurze Werbepause, bei uns geht es gleich weiter.
Danke auch.